Heute hört ihr hier die erste Folge meines neuen Podcasts Foodsteps, den ich für das Bundeszentrum für Ernährung aufgenommen habe. Und zwar geht es um meine Reise durch Deutschland, um etwas über Ernährung zu erfahren und wie das potenziell unsere Gesellschaft verändert. In der ersten Folge bin ich in Wuppertal und besuche den Aufbruch am Achenberg. Das ist ein Quartierszentrum. Und dort treffe ich Ulrich Christen, der in seinem Quartier in den letzten 15 Jahren richtig viel verändert hat. Bleibt dran, das sind die ersten 10, 15 Minuten, die hier kommen. Und dann könnt ihr rüberspringen direkt in den Feed, wenn es euch gefällt. Foodsteps, Food wie das Essen und Steps wie die Schritte. Denn genau das soll der Podcast machen. Er soll Schritte zu besserem Essen nach vorne gehen. Einfach den Namen in eure Podcast-App eingeben, ein Wort, Foodsteps, und dann findet ihr es auch direkt. Und heute kommt nicht die erste, sondern schon die zweite Folge raus. Das heißt, wenn es euch gefällt, könnt ihr einfach rübergehen in den Feed und losbingen. Viel Spaß dabei. Hallo, Sebastian hier. Das Bundeszentrum für Ernährung hat mich auf eine Reise geschickt, um herauszufinden, wie es in Deutschland so ums Essen steht, was sich verändert und warum. Und auf dieser Reise habe ich wirklich besondere Menschen kennengelernt. Menschen, die nicht einfach warten, bis sich was verändert, sondern die einfach mal machen.
Wenn du tatkräftig mithelfen willst, kannst du...
Ja, selbstverständlich.
Dann machen wir das gleich.
Ja, pack mal mit an.
Ja, und klar, packe ich damit an. In jeder Folge Foodsteps, das ist der Podcast hier, geht es aber auch um Klimaschutz, um natürliche Ressourcen oder um biologische Vielfalt.
Ich sag ja, Grünland ist so eine geniale Sache. Das ist so wertvoll.
Vor allem aber sammle ich Geschichten von Menschen, ihrer Heimat und ihrer Leidenschaft für gutes Essen. Und ganz zentral von ihrem Wunsch, die Dinge voranzutreiben.
Gutes Klima fängt beim Essen an. Das ist so meine Motivation. Ich erlebe hier eine Selbstwirksamkeit.
Und so viel ist mir auf dieser Reise klar geworden. Sich nachhaltig zu ernähren, ist nicht nur für uns als Verbraucherinnen schwer. Auch die Erzeuger und Unternehmerinnen stehen nach unsicheren Jahren mit Corona, Kriegen und Inflation und der immer größer werdenden Klimakrise vor riesigen Herausforderungen.
Man muss sich dann ja auch fragen, ja, warum soll denn das jetzt überhaupt noch weitergehen hier? Also was ist der Grund der Existenz?
Aber, und das habe ich eben auch gelernt, man kann es schaffen. Es gibt diese Menschen, die mit diesem unbedingten Willen voranschreiten.
Einerseits gelte ich als Freak und gleichzeitig, wenn man sich die Ernährungssituation anschaut, führt kein Weg an den Hülsenfrüchten vorbei.
Wie ist Veränderung möglich? Um das herauszufinden, bin ich losgezogen. Einmal quer durchs Land, um echte PionierInnen zu besuchen. Im Stall, in der Küche oder in ihrem Quartier. Dort eben, wo sie schon heute versuchen, eine nachhaltige Zukunft auf den Weg zu bringen.
Ich glaube, das klappt so. Du segelst ja immer auf Blick.
Mein Name ist Sebastian Haarschröder und ihr hört Foodsteps, Nachhaltigkeitsstories aus dem Bundeszentrum für Ernährung. Produziert von Subtext Stories. Folge 1: Aufbruch am Achenberg.
Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen hier beim Aufbruch am Achenberg.
Die erste Etappe meiner Reise bringt mich nach Wuppertal. Genauer gesagt nach Wuppertal-Achenberg. Und mein Gesprächspartner, der mich hier so nett begrüßt, heißt Ulrich Christen. Und der
das
Hund.
Hier ist, wie heißt du?
Bibi.
Genau, Bibi. Und Bibi läuft die ganze Zeit um uns rum. Ulrich ist Theologe und er arbeitet bei der Diakonie. Seine Aufgabe dort ist es, Fördermittel zu beschaffen. Auch keine ganz so unwichtige Fähigkeit für das, was er hier im Ehrenamt so macht.
Ich sage mal so ein bisschen, bin ein moderner Robin Hood. Also ich versuche das Geld von denen zu kriegen, die viel haben und gebe das dann weiter in Projekte und Maßnahmen, wo Leute wenig Geld haben. So ein bisschen.
Klingt nicht nur gut, sondern du bekommst auch schon in grün gekleidet.
Genau.
Ja, aber so nett und perfekt, wie das hier alles gerade wirkt, war es gar nicht immer. Der Achenberg war lange ein typisches Industrie- und Arbeiterviertel. Hier wurde seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert immer produziert. Es gab viele Textilfirmen, die Firma Elbar, die so Aktenordner herstellt, die hat hier gefertigt. Und einen Steinwurf entfernt haben Friedrich Bayer und Karl Duisberg die Bayerwerke gegründet. Doch seit den 1970er Jahren, mit dem Rückgang der Industrie, kam das Viertel in eine Abwärtsspirale. Mit viel Leerstand sank die Attraktivität und aufgrund der geringeren Attraktivität stieg dann wiederum der Leerstand. Und so ging das dann fast 40 Jahre. Und das, obwohl der Achenberg nah an der Innenstadt von Wuppertal liegt und es einen großen Altbaubestand gibt. Geändert hat sich das erst im Jahr 2008, als ein paar engagierte BürgerInnen etwas unternommen haben.
Also es fing erstmal an mit Leuten, da war ich noch gar nicht dabei, die wirklich hier angefangen haben, wie kriegen wir dieses Viertel wieder voran und Wohnungsleerstand wieder aktiviert. Das waren halt unter anderem Hausbesitzer, Leute, die halt die Häuser hier besitzen, aus eigenem Interesse gesagt haben, wir müssen was tun. Und die allererste Aktion war Sauberkeit in der Straße, nämlich Hundekotbeutel aufzuhängen und dann so straßenfest zu machen. Das war so der Anfang.
Aber damit war es natürlich nicht getan. Sie merkten schnell, sie brauchen etwas mehr.
Wir brauchen eine Idee, wo dieses Viertel hinkommen soll, wo das, was man Leute begeistern kann.
Und um das zu schaffen, hat eines der Mitglieder die Initiative übernommen und gesagt, jetzt werden wir hier das erste klimaneutrale Quartier in Deutschland.
Und seine Ideen und vor allen Dingen seine Leidenschaft war Mobilität und Energie. Also der hat sich vor allen Dingen um Solarzellen und Elektroautos und so gekümmert. Und da haben wir auch einige Projekte. Und eigentlich wollte er seine Idee uns allen irgendwie aufzwingen. Und deswegen gab es eben einen Zukunftsworkshop, den wir in so einer total coolen, fancyen Ort hatten, wo es so ganz coole Sitzmöbel gab mit aufklappbaren Tischen und so. Und überall an den Wänden konnte man malen und Sachen anpinnen. Und da sollten wir halt Ideen entwickeln, wie das Klimaquartier Arenberg funktionieren kann, wie wir Mobilität und Energie irgendwie voranbringen. Und irgendwie habe ich da, wir waren so 25 Leute, ganz gemischt, jung, alt, Moderatoren, die das Ganze moderiert haben, richtig professionell. Aber irgendwie habe ich da die ganze Zeit gedacht, das ist es nicht. Es fehlt irgendwie was. Und außerdem habe ich mal gelernt, ein Drittel des Klima-Impacts, also der schädlichen Klimagase, entsteht durch die Ernährung, durch unser Essen. Und dann kam es mir wie so ein Geistesblitz, als ich da saß, wir brauchen einen essbaren Arenberg. Und es gab so zwei Ideen, die uns da gekommen sind an dem Tag. Zum einen eine Fête Blanche auf unserem zentralen Gutenbergplatz, also ein Picknick, wo alle Leute in Weiß sind. Haben wir bis heute nicht umgesetzt. Steht immer noch in Ideenpool.
Und das andere war dann der Restaurant Day. Eins der ersten Projekte, die sie dann tatsächlich auch umgesetzt haben.
Also die Grundidee ist, wir als Verein sagen einfach, am 10. Mai ist Restaurant Day. Wer hat Lust, Gastgeberin und Gastgeber zu sein? Das heißt, eigentlich organisieren wir nichts, sondern wir rufen nur auf. Und wir haben dann eine Online-Anmeldemöglichkeit, wo Leute sich halt dann eintragen können. Und das alles geht. Von ich mache ein Frühstück, ein Brunch bis hin zu Mitternachtssuppe oder wir kochen ein Vier-Gänge-Menü mit Anmeldung bitte vorher. Oder bei uns gibt es Waffeln oder Kinder stellen sich auf die Straße und verkaufen Kuchen, den sie selber gebacken haben. Es gibt eine Online-Karte und mit dieser Online-Karte können die Leute dann durchs Viertel ziehen und dann von Station zu Station laufen. Es sind meistens unterschiedliche Zeiten. Und bei uns hat sich dann so ein bisschen etabliert, dass es immer am Ende ein oder zwei Standardstationen gibt, wo dann halt das ganze Ding ausklingt, wo auch noch Musik gemacht wird, ein bisschen Party gemacht wird und die Leute einfach zusammenkommen, nachdem sie vorher so durchs Viertel gezogen sind. Ja. Und das haben wir gemacht. Der Restaurant Day war, glaube ich, so ein Tipping Point und etwas, was hier wirklich im Viertel total viel verändert hat. Fing erst sehr klein an, war total mühsam, Leute davon zu überzeugen, öffne mal deine Privaträume für wildfremde Leute. Mach was in deinem Garten, öffne deine Garage oder geh auf die Straße und koch mal für andere. Zehn Jahre lang machen wir das jetzt mit dem Restaurant Day. Nachbarn und Nachbarn treffen sich, Vereine, Organisationen machen mit. Und der Höhepunkt war vor Corona, da hatten wir in ganz Wuppertal, weil auch andere Stadtteile das mitgemacht haben, 80 verschiedene Stationen an einem Tag und man konnte sich da durchfuttern, also man kam gar nicht überall hin.
Ja, und so haben die das dann erst einmal gemacht. Aber allein mit so einem Restaurant Day ändert sich die Wohnsituation im Viertel ja nicht. Um sich besser zu organisieren, brauchte die Gruppe also einen Ort, an dem sie sich treffen und austauschen konnte. Ja, und wenn ihr euch vielleicht schon gefragt habt, warum es im Hintergrund immer mal raschelt oder was umgeblättert wird oder Menschen reden, dann liegt es genau daran, dass wir in diesem Moment genau an dem Ort sitzen, den die Gruppe damals gesucht hat. Um einen Ort zu haben, an dem etwas stattfinden kann. Damit auch Menschen von dem Verein erfahren, die noch nie damit in Berührung gekommen sind.
Also, das war hier mal ein ehemaliger Schlecker-Supermarkt. Danach ist das dann irgendwann noch ein türkischer Frauenverein gewesen und am Schluss sogar eine Hanfplantage. Ist immer ganz witzig. Wir suchen ja immer noch irgendwo versteckt ein bisschen was, was vielleicht noch übrig geblieben ist.
Und ist das nicht aufgefallen?
Das ist nicht aufgefallen lange Zeit und irgendwann dann aber doch von der Polizei aufgehoben worden und sowas. Aber ja. Diese Räumlichkeiten sind aber einfach toll. Wir haben eine riesengroße Fensterfront, wo man halt reingucken kann, was hier passiert. Eine lange, lange Tafel aus mehreren Tischen, wo man gemeinsam sitzen, essen und reden kann. Und eben diese Nachbarschaftsküche, die so mitten im Raum steht, wo man gemeinsam kochen kann, gemeinsam reden und auch präsentieren kann, das Essen. Wie ich schon erzählt, das ist alles hier Recyclingmaterial. Wir haben zum Teil auch die Geräte gestiftet bekommen und so, weil wir einfach an allen Stellen versuchen, auf Nachhaltigkeit zu achten, Ressourcen sparen, nicht nur beim Essen, sondern auch bei den ganzen Gegenständen, die wir hier haben.
Und auf eine Sache war er ganz besonders stolz.
Schönste Geschichte muss ich ganz kurz zeigen zwischendurch.
Ja, klar.
Finde ich nämlich immer noch unsere Waschgelegenheiten hier. Wir haben irgendwann zum Händewaschen nach der Toilette haben wir hier so ein rosarotes Friseurwaschbecken, was eigentlich auf Müll gelandet wäre und was einer unserer Mitglieder gefunden hat und dann gesagt hat, das bauen wir hier ein. Also,
so ein bisschen so diesen Charme von so einem alten amerikanischen Diner auch. Ne? Cool. Ja, vor allem dann mit der Backsteinwand
genau,
dabei. Ne?
Genau. Also es ist halt wirklich hier versucht, den Charme des ganzen Gebäudes, aber eben auch die Recyclingart und die Nutzung von Ressourcen möglichst auf die Spitze zu treiben.
Mhm. Ja, aber da waren wir noch nicht fertig. Als nächstes hat er mich zu einer großen Schiebetür direkt neben der Küche geführt.
Genau, ich zeige dir erstmal noch ein bisschen, was hier rund ums Essen passiert. Also im ehemaligen Lieferlagerraum ist heute richtig was los. Weil nämlich hier jetzt das Lebensmittelretten passiert. Also man sieht hier schon Berge von Brottüten in Tüten abgepackt, was geliefert ist.
Einmal in der Woche sammeln Menschen vom Ahrenberg aus umliegenden Supermärkten die Produkte ein, die sonst weggeschmissen worden wären.
Ganz viel Obst und Gemüse, Bananen, braune Bananen, gelbe Bananen, alles das, was hier ist. Ist tausende Kilometer teilweise geflogen und transportiert worden nach Deutschland und wird weggeschmissen eigentlich, wenn wir es nicht retten würden. Das ist also die eine Seite. Und auf der anderen Seite, leider noch nicht da, aber kommt jetzt gleich, solidarische Landwirtschaft. Das heißt, von einem Bauernhof, der Luftlinie vielleicht 10 Kilometer weg ist, die Ernte, die diese Woche geerntet worden ist, Bioqualität, frische Sachen, da kommt es gerade rein. Wirklich beste Qualität von ökologischer Landwirtschaft und das wird halt hier angeliefert und so 18 Leute haben hier Anteile da an diesem Bauernhof und kriegen die Sachen halt geliefert und können die hier Woche für Woche abholen. Mhm. Also diese beiden Sachen nebeneinander, das ist, passt irgendwie hier zum Ahrenberg. Genau.
Und das heißt, hier darf sich nicht jeder bedienen, hier darf sich jeder bedienen?
Genau, so ungefähr, ja.
Wie funktioniert das mit der Solawi bei euch?
Also die solidarische Landwirtschaft ist die Idee, wie kann man so einen Bauernhof ein Jahr lang finanzieren und die gesamte Ernte, die da passiert, an Leute zu verteilen. Und dann melden sich einmal im Jahr Leute, die da mitmachen wollen. Die Landwirte, Landwirtinnen, die da dran sind, die sagen, wir brauchen im Jahr, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und leben zu können, 150.000 Euro. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber so roundabout. Und dann überlegen sich die Leute, die Anteile haben wollen, davon solidarisch, wie viel können sie pro Monat zahlen. Und dann gibt es welche, die zahlen vielleicht 30 Euro, andere zahlen 60 Euro. Und das wird in einem meistens geheimen Bieterverfahren praktisch gemacht, bis dann am Ende man wirklich sagt, okay, wir haben es geschafft, dass insgesamt 150.000 Euro im Jahr zusammenkommen. Für die Landwirte totaler Vorteil, sie haben für ein Jahr lang ihr Einkommen sicher. Mhm. Egal, ob die Ernte funktioniert oder nicht. Sie sind nicht vom Markt abhängig. Und auf der anderen Seite für die...
Wenn du tatkräftig mithelfen willst, kannst du...
Ja, selbstverständlich.
Dann machen wir das gleich.
Genau. Selbstverständlich.
Und für die Kunden ist aber das Spannende, sie wissen ja nie so recht, was man kriegt. Vor allen Dingen, wenn dann auch mal die Ernte richtig viel ist. Dann sind da auf einmal ganz viele Kohlsorten, ganz viele andere Sachen da. Und das ist total spannend.
Ja. Und dann bin ich erstmal richtig eingespannt worden. Ich war noch keine Viertelstunde da und schon hatte ich das Gefühl, mich mit diesem Ort verbunden zu haben, weil ich direkt mitmachen kann. Und das muss man wirklich sagen, das war tatsächlich nicht geplant. Ne? So, sondern von wegen, ja, eingefädelt und vorbereitet. Oh, was für ein Zufall. Nee, das war ehrlich Zufall.
Hier, das ist jetzt auch so eine typische Sache. Das sind jetzt hier irgendwelche Rüben. Die haben, am besten, die sind eher dicht, die Türme stehen mal da unten. So, die würdest du so in der Form, nehmen und daneben am besten, die würdest du, das kannst du hier oben irgendwo hin tun. Die würdest du so in der Form niemals im Supermarkt sehen, weil die total unterschiedlich groß und klein sind. Supermarkt haben wir in der Regel nur genormte Größen. Was passiert mit den Sachen, die nicht in der Norm sind? Die werden weggeschmissen. Ja, genau. Oder industriell verarbeitet, wenn man Glück hat. Aber man sieht halt hier wirklich, was wächst und was wirklich ernsthaft passiert. Ja. So, das ist jetzt, jetzt geht es aber weiter. Das ist ja noch nicht alles, was wir euch zu, was wir rund um den essbaren Achenberg hier haben. Weil wir auch immer gucken.
So, erstmal bis hier. Wenn ihr noch dran seid, hoffe ich, gehe ich davon aus, dass ihr es mögt, was ihr hört. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, einmal in eure Podcast-App zu gehen und Food Steps, Food wie Essen, Steps für die Schritte, oben einzutragen und dann dort weiterzuhören. Wir sind ungefähr bei Minute 13. Dort könnt ihr dann, wenn ihr fertig seid, direkt auch in die Folge 2 springen. Dort bin ich dann in Hamburg. Auch mega spannend gewesen, die Folge. Also viel Spaß beim Weiterhören und empfiehlt uns weiter, denn der Podcast ist ja neu, den kennen noch nicht so viele. Deswegen ist es an euch, denn jeder, der sich für Essen interessiert, sollte das hören. Sag ich mal, ganz bescheiden. Von daher, empfehlen uns weiter. Viel Spaß.